Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Heute, Christian, sind wir nicht alleine, sondern wir haben einen spannenden Gast dabei.
Sehr gut, genau. Ich freue mich, Dominik, dass du dabei bist. Du bist Head of Global Tax and Customs bei Mercedes. Das ist ja ein ganz toller Titel, den du hast und hast sicherlich auch sehr viele tolle Impulse für dich. Wir haben ganz viele Fragen vorbereitet. Wir freuen uns total, dass du als Gast heute dabei bist. Sag uns doch mal zwei, drei Worte zu dir. Wem hören die Zuhörer hier zu?
Ja, sehr gerne. Zunächst mal vielen Dank, Christian und Fabian, dass ich hier sein darf bei euch. Genau, Dominik Wellmann, ich bin Global Head of Tax and Customs bei Mercedes-Benz. Das heißt, ich bin für alles verantwortlich, was sich um das Thema Steuern und Zölle dreht bei Mercedes. Zölle, sage ich auch immer, seit 2 Jahren interessiert es ein bisschen mehr. Kommen wir vielleicht nachher auch noch mit vorbei. Ja, vor zweieinhalb Jahren war das noch nicht so auf der Agenda. Mein Vorgänger, der hat zu mir damals gesagt, als ich übernommen habe, das Zölle, da ist eh nicht viel, da kommt ab und zu mal was. Das hat sich jetzt in den letzten paar Monaten etwas gedreht, genau.
Ja, du bist mal beim Finanzamt gewesen, das finde ich auch ganz interessant, sogar im Bereich der Körperschaften. Jetzt haben wir vorhin schon, steigt man vielleicht mit einem Knaller ein, schon mal ein bisschen über die Körperschaftsteuer gesprochen, ja, da du selber mal im Bereich Körperschaften auf der anderen Seite des Tisches saßt, ja, nämlich beim Finanzamt. Wie ist denn deine Meinung aktuell zur Körperschaftsteuer? Die fleißigen Zuhörer und Zuhörerinnen hier werden es wissen, ab 2028 zumindest ist es geplant, soll die um jeweils 1 Prozentpunkt sinken auf dann 10% im Jahr 2032. Ob das dann bei der aktuellen Haushaltslage so 1:1 umgesetzt für die nächsten Jahre, bleibt abzuwarten. Aber wie ist so dein Take zu der Körperschaftsteuer? Braucht man die oder kann die weg?
Also du leitest schon richtig ein, Fabi. Ich habe da immer eine relativ provokante und steile These, die eher in die Richtung geht, kann die weg? Vielleicht temporär, vielleicht nicht grundsätzlich und immer. Aber wo ich ein bisschen herkomme, ist, ich glaube, in Anbetracht der aktuellen wirtschaftlichen Situation, in der sich sehr, sehr viele deutsche Unternehmen befinden, ist sicher das Steueraufkommen, mit dem zu rechnen ist, im Bereich der Körperschaftsteuer in den nächsten Jahren sehr überschaubar. Und ich glaube, und daher kommt auch ein bisschen die vielleicht etwas extreme Forderung nach einer Körperschaftsteuer von 0%, zumindest temporär mal für die nächsten Jahre. Ich glaube, was man nicht unterschätzen darf oder mit einpreisen sollte, vielleicht von Seiten der Politik, ist eventuelle Investitionsanreize, die man vielleicht geben kann durch eine Senkung der Körperschaftsteuer auf 0%. Wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass vermutlich das Steueraufkommen von vielen Industrieunternehmen in den nächsten Jahren sehr, sehr stark reduziert sein wird im Vergleich zu dem, was man die letzten Jahre eben gesehen hat. Deswegen die Absenkung, ja, die ist schön. Das ist ein schöner Effekt, der uns natürlich auch hilft. Das will ich gar nicht irgendwie schmälern. Aber ich glaube, so der richtige Innovationsbooster, ich sage mal, es war eher so ein Innovationsboosterchen, was da kam. Ich glaube, so richtig der Big Bang, den es vielleicht gebraucht hätte, war das noch nicht. Wie gesagt, vor allem im Hinblick auf die Frage Start- und Attraktivität vor Deutschland.
Vielleicht, was wahrscheinlich viele interessiert, wir haben ja viele Zuhörer und Zuhörerinnen auch aus dem Steuerbereich, die beispielsweise ein duales Studium machen, eine Ausbildung in einer Steuerkanzlei oder auch beim Finanzamt arbeiten oder Master, Steuerberater, alles dabei. Wie war denn dein Weg? Ja, also ich habe schon angesprochen, du warst ursprünglich mal beim Finanzamt. Ja, ich glaube, du hast dieses, ja damals hieß es noch Diplom-Finanzwirt, heute heißt es glaube Bachelor of Law, ja, oder Love, ja, je nachdem, wie man sieht. und wie bist du dann, was war denn dein Weg? Also du wärst wahrscheinlich, so nehme ich zumindest an, nicht direkt als Global Head of Tax and Customs bei der Mercedes-Benz Group AG eingestiegen sein. Da wird es wahrscheinlich auch den ein oder anderen Zwischenschritt gegeben haben.
Ja, da gab es den einen oder anderen Zwischenschritt und ich habe auch zwischenzeitlich mir sicher nie erträumen lassen, mal in die Position kommen zu können oder kommen zu dürfen. Also ich habe, nachdem ich das duale Hochschulstudium gemacht habe bei der Finanzverwaltung, war ich tatsächlich noch knapp 4 Jahre bei der Betriebsprüfung hier in Stuttgart, beim Finanzamt Stuttgart Körperschaften und bin dann tatsächlich zufällig zum Steuerberater gekommen. Also ich hatte mich eigentlich nie aktiv mit der Frage beschäftigt, will ich Steuerberater werden oder nicht. Und mich hat aber eine Kommilitonin, die mit mir seinerzeit beim Finanzamt war und dann bei der Betriebsprüfung, die hat mich gefragt, ob ich eigentlich den Steuerberater mitmachen will, weil sie wollte sich relativ früh, war für sie klar, sie will den Steuerberater, weil sie in die Schweiz wollte. Und dann habe ich gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Ja, habe mich dann das erste Mal damit beschäftigt und habe dann den Steuerberater und das Examen auch gemacht. Und dann war aber relativ schnell für mich klar, wie für die meisten Kolleginnen und Kollegen von Seiten der Finanzverwaltung, okay, also der Berater ist gut, er bringt mir aber wirklich nur was, wenn ich dann tatsächlich rausgehe. Und dann habe ich mich entschieden, in die Steuerberatung zu wechseln, war dann 3,5 Jahre in einer mittelständischen Steuerberatungskanzlei, bevor es mich dann wieder so ein bisschen gejuckt hat, mich weiterzuentwickeln in Richtung internationales Steuerrecht. Und das war dann im Endeffekt mein Einstieg bei Mercedes. Ich habe aber tatsächlich, das sage ich immer meinem Team und den jungen Leuten, deshalb lasst euch nicht demotivieren, weil auch ich musste mich 3-mal bei Mercedes bewerben, bis sie mich überhaupt genommen haben. Dann irgendwann hat es geklappt und offensichtlich war es die richtige Entscheidung. Genau, und dann hat es bei Mercedes aber auch noch ein bisschen gedauert. Ich habe verschiedenste Bereiche bei uns durchlaufen. Ich habe angefangen mit International Tax. Dann habe ich eine Zeit lang Verrechnungspreise gemacht. Ich habe dann den Bereich Tax Technology bei uns aufgebaut, dann auch den nationalen Bereich geleitet und jetzt seit 2 Jahren in der Gesamtfunktion. Genau. Und ich habe alles gesehen. Ich habe es erst heute Mittag einem Kollegen gesagt, ich bereue auch nichts. Ich hatte nichts geplant von dem. Ich bereue es auch nicht, wie es gelaufen ist tatsächlich. Ich muss auch sagen, diese 3 Welten gesehen zu haben aus Finanzverwaltung, Steuerberatung und Unternehmensberatung, das hilft mir heute noch sehr, sehr viel. Ich bin auch im Guten von der Finanzverwaltung gegangen, also ich habe heute noch gute Kontakte. Mir ist auch wichtig und ich glaube und hoffe, dass das sowohl die Finanzbeamten auch aus der Gegenseite als auch die Betriebsprüfer bestätigen können, weil mir ist sehr, sehr wichtig, dass wir auch einen sehr guten Umgang haben im Finanzamt. Das heißt, weil ich habe selber als Betriebsprüfer oft mitbekommen, wie es ist, wenn man als Persona non grata in irgendein Unternehmen kommt und prüft. Habe auch gemerkt, was das in einem selber teilweise auslöst, so dieser Ehrgeiz vielleicht auch ein bisschen mehr zu finden, ja. Aber es ist einfach so, ich finde, man kann immer hart in der Sache diskutieren, aber ein menschlicher Umgang ist mir wichtig. Genau.
Ja, da wir viele Zuhörer und Zuhörerinnen auch haben, die beim Finanzamt arbeiten, sind Christian und ich immer eher sehr finanzamtsfreundlich, weil wir Angst haben vor bösen E-Mails.
Dem schließe ich mich nicht ganz an übrigens.
Christian ist manchmal ein bisschen kritischer, ja, aber wir sind alle Zuhörer und Zuhörerinnen recht. Ja. So, jetzt spulen wir mal vor. Vielleicht auch tatsächlich zu heute, ja, zum heutigen Monat, zum heutigen Tag vielleicht sogar, ja. Was sind so deine Aufgaben aktuell? Also klar, Mercedes-Benz, ja, ist wahrscheinlich die Markenbekanntheit so groß wie bei kaum einem anderen Unternehmen, auch global. Also selbst wenn du nach Thailand gehst und sagst, hier Mercedes-Benz, da weiß klar jeder, was gemeint ist. Was sind so deine Hauptaufgaben, was machst du in deiner Funktion? Machst du überhaupt noch was gefühlt im nationalen Steuerrecht? Ist alles global? Wie muss man sich so vielleicht so einen typischen Arbeitsalltag, so eine typische Arbeitswoche von dir vorstellen?
Also rein inhaltlich ist der Fokus, ich möchte mal sagen, 60% international, 40% national, auch natürlich getrieben durch Zölle. Ich habe es jetzt vorhin gesagt, sehr, sehr viel beschäftige ich mich aktuell mit dem Thema Zölle, und zwar nicht nur mit den USA, sondern auch China und generell mit der geopolitischen Lage, natürlich auch mit unseren größeren Märkten China und USA. Das heißt, was da so steuerlich los ist, ich habe selber Teams sitzen in USA und in China und selber operativ bin ich nicht mehr so tief in den Themen drin. Das macht mein Team, aber nichtsdestotrotz bin ich natürlich als finaler Mitentscheidungsträger immer mit an Bord. Und ansonsten beschäftige ich mich natürlich auch sehr, sehr viel mit strukturellen Dingen und Organisationsdingen. Das heißt, die Transformation, die Unternehmen und unser Unternehmen durchläuft, also nicht nur im Hinblick auf Elektromobilität, sondern grundsätzlich als Unternehmen, die hat natürlich auch Auswirkungen auf uns und unsere Funktion, beziehungsweise auch wir, auch ich in der Frage unserer Funktion, immer sind wir richtig aufgestellt. Dann kommt das Thema, kommen wir vielleicht nachher auch noch drauf, KI, was natürlich auch einen massiven Impact hat auf uns, auf die Art und Weise, wie wir arbeiten. Du brauchst entsprechende Governance-Strukturen dahinter. Also das ist das und dann, und dafür bin ich auch da, das Thema Leadership natürlich. Also ich bin dafür da, die Organisation zu leiten und mein Team zu leiten. Und jeder, der ein Team und Mitarbeitende hat, der weiß, wenn man das gut und richtig machen will, dann nimmt es auch eine gewisse Zeit in Anspruch. Ja.
Wie viele also Leute gibt es denn da eigentlich bei Mercedes, die jetzt unter dir arbeiten oder für das Thema Steuern und Zölle verantwortlich sind?
Genau, die direkt an mich berichten weltweit von knapp 130. Wir haben dann so ungefähr 70 Leute noch, die nicht direkt an mich berichten, in kleineren Funktionen. Das sind meistens in kleineren Märkten wie Italien, UK, Frankreich, Japan oder so. Das sind dann ein, zwei Personen oder manchmal auch größere Teams mit 10, die jetzt nicht direkt an mich reporten, aber für die wir schon in der Governance zuständig sind, ja.
Und was würdest du sagen, welche Rolle hat deine Abteilung insgesamt im Konzern? Ich kann mich immer noch erinnern, bei uns im Studium hieß es immer vom Professor Tax Counts, ja, also letztendlich Steuern sind wichtig und das ist sinnvoll, sich auf das Thema zu spezialisieren, weil es halt einfach für große Unternehmen eine Riesenrelevanz hat. Kannst du das bestätigen? Wirst du vom Vorstand regelmäßig hinzugezogen bei wichtigen Entscheidungen?
Ja, also wir wurden schon in der Vergangenheit auch immer hinzugezogen bei wichtigen Entscheidungen. Was aber jetzt erst seit einigen Jahren ist, und das hat unter meinem Vorgänger angefangen und das habe ich auch und wollte ich auch tatsächlich weiterführen, ist dieser Wandel zu einem Business Enabler und ich sag's mal Möglichmacher. Also mein Ziel ist immer, dass meine Funktion nicht als Showstopper wahrgenommen wird, was in der Vergangenheit schon noch so war. Und auch solche Aussagen kriege ich teilweise heute noch, so nach dem Motto, wenn ich wissen will, was nicht geht, dann gehe ich auf die Steuerabteilung zu. Das hat sich aber gedreht und das hat sich bei uns vor allem durch die Herausforderungen im Zollumfeld gedreht, wo wir schon massiv gut zeigen konnten, was für ein wertvoller Businesspartner wir sind. Mein Wunsch ist immer, dass ich sage, ich würde mir wünschen, dass die Abteilungen im Konzern nicht erst auf uns zukommen, wenn es zwingend notwendig ist, weil sie es halt brauchen, weil man immer irgendwann fragt, na, habt ihr dann mal die Steuerabteilung gefragt, gibt es überhaupt was, was ich mache? Sondern dass sie proaktiv ganz am Anfang auf uns zukommen, wenn sie ein Problem haben, was vielleicht noch nicht überhaupt absehbar ist, dass es irgendeinen steuerlichen Impact hat. Und das passiert in Teilen tatsächlich schon. Das ist aber auch einfach ein Prozess, der auch im Konzern braucht. Aber das ist genau mein Wunsch eben, dass, wie du es gerade richtig gesagt hast, Christian, den Mehrwert noch mehr zu sehen in dem, was eine Steuerabteilung tatsächlich liefern kann. Wie gesagt, das wird bei uns schon sehr gesehen, aber ich glaube, man kann es immer noch mal besser machen. Ja.
Jetzt ist beim Thema Steuern natürlich auch die E-Mobilität ein Thema. Man kann bis zu 75% der Anschaffungskosten, ja, als Sonder-AFA bei einem E-Auto abschreiben. Das heißt, E-Mobilität ist steuerlich auch ein riesiges Thema. Bis zu einem Bruttolistenpreis von 100.000 Euro muss man nur ein Viertel des Bruttolistenpreises mit der 1%-Regelung ansetzen. Wie siehst du das Thema E-Mobilität auch steuerlich und vielleicht im Zuge dessen so mal vielleicht so einen globalen Blick, ja, auf den Automarkt, weil kann man ja schon fast schon sagen, leider gibt es ja außerhalb vom Ländle, ja, wo wir beide zumindest sitzen, ja, Dominik, ja, weltweit jetzt Konkurrenz, ja. Du hast China angesprochen, ja, die haben natürlich auch mittlerweile Autohersteller und wer schon mal in so einem chinesischen Auto gesessen ist, vielleicht auch von einer Premium-Marke, der merkt, das fällt ja gar nicht auseinander, sondern dass die bauen schon gute Autos. Wie siehst du das Thema E-Mobilität, Deutschland, ja, vielleicht aufs Thema Steuern, aber auch so gern mal so ein bisschen Big Picture, wie steht Deutschland da?
Also im Hinblick auf Steuern möchte ich jetzt mal zuerst antworten. Ich glaube, die Förderungen und Subventionen, so möchte ich jetzt mal sagen, ob es denn welche sind, aber die Anreize, möchte man sagen, die steuerlichen Anreize, die aktuell gegeben werden, die sind aus meiner Sicht absolut richtig und auch notwendig, also auch um die eigene Industrie da weiter zu stützen, gerade weil eben Elektroautos immer noch nicht vollkommen an die Preise rankommen, die du eben tatsächlich für Verbrenner hast. Ich glaube, was sich in Summe schon geändert hat, das habe ich auch festgestellt, ich war lange und bin auch lang voll elektrisch gefahren, dass dieses Thema, was man ursprünglich hatte und was, glaube ich, auch durch die Kaufanreize ein bisschen überwunden werden konnte, irgendwelche Vorurteile mit Range Anxiety und ich komme nicht so weit mit dem Elektroauto und so. Ich glaube, das kann man inzwischen völlig vernachlässigen, so ist zumindest mein Gefühl. Und jeder, mit dem ich mich unterhalte, der mal Elektroauto gefahren ist, der ist sehr begeistert vom Antrieb, vom Anzug und allem. Mal grundsätzlich aufs Thema Elektromobilität geschaut und China, wie du richtig sagst, das ist ein ordentlicher Wettbewerb, der da kommt, aber ich sehe das wie unser CEO. Wettbewerb ist nicht immer schlecht. Wettbewerb kann ein Anreiz sein für einen selber. Ich glaube, aus Mercedes-Sicht gesprochen haben wir nach wie vor sehr, sehr gute Produkte, aber auch konkurrenzfähige Produkte. Es ist aber nichtsdestotrotz, es ist schon ordentlich, was da in China an Elektromarken unterwegs ist. Du hast richtig gesagt, ich hatte selber das Vergnügen, vor ein paar Wochen mal wieder in China zu sein und habe gemerkt, tatsächlich, also wie du sagst, die haben wie viel 100 plus Elektromarken, da fahren Autos rum, da hat man ja noch nie was davon gehört. Und wie du auch gesagt hast, Fabian, die fallen auch nicht auseinander. Die sind auch qualitativ gut. Die halten auch eine gewisse Zeit. Also es ist einfach eine Konkurrenz, aber ich glaube, der Konkurrenz muss man sich fairnesshalber einfach stellen. Ich meine, das machen wir als Unternehmen. Und ich glaube, aus steuerpolitischer Sicht ist gut dran getan, das Thema insgesamt auch noch weiter ein bisschen zu fördern, auch um den heimischen OEMs dann noch ein bisschen und die Schulter zu greifen und aber auch das Thema einfach Akzeptanz von E-Mobilität dann doch noch weiter zu stärken.
Ja gut, da könnte man ja mal, es hören ja natürlich auch ein paar aus der Politik hier diesen Podcast, liebe Grüße gehen raus, zugeben tut es selten einer. Könnte man natürlich auch überlegen, ob man den Bruttolistenpreis ein bisschen hochsetzt, ja, dann, dass man alle Mercedes-Benz E-Modelle da drin hat. Aber lass uns vielleicht ja, zu einem weiteren Thema kommen, was viele umtreibt und du hast es schon angesprochen, ist das Ganze Thema künstliche Intelligenz. Also wenn man natürlich jetzt beispielsweise in einem Mercedes-Benz sitzt, ja, kann man dann natürlich auch sagen, hey, Mercedes, irgendwie Navigation zur, weiß ich, Kaiser-Josef-Straße in Freiburg und noch viele weitere Dinge, aber natürlich auch auf Basis des Konzerns, ja, auf Basis der Steuerabteilung wird natürlich, gehe jetzt mal davon aus, von euch verstärkt KI eingesetzt. Ich glaube, das Thema KI in Autos, das lassen wir mal den Profis, aber was mich interessieren würde, ist das Thema KI in der Funktion der Steuerabteilung. Ja, was ist da vielleicht noch anders, als es vor 2, 3, 4 Jahren war? Wie siehst du da die Entwicklung aktuell und wo geht's hin? Wie müssen vielleicht auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich künftig aufstellen?
Also ich finde, was anders ist, als man gleich zu 2, 2,5 Jahren, als das ganze Thema mit der KI ein bisschen aufkam, ist, glaube ich, dass man jetzt eine viel, viel bessere Vorstellungskraft hat, was KI wirklich für eine disruptive Wirkung im steuerberatenden Umfeld haben wird. Meine unpopular Opinion, und die hatte ich neulich in irgendeinem Interview mal jemand gesagt, ist, dass ich glaube, KI kann grundsätzlich im steuerberatenden Umfeld oder wird in den nächsten Monaten und Jahren komplett anders ersetzen können. Warum ich das, genau, warum ich das sag, ist, weil ich schlichtweg nicht so arrogant und nicht so naiv sein will, anzunehmen, dass ich mit meiner Aufgabe sicher bin vor dem, was KI leisten kann. Weil ich glaube, dafür hat KI zu viel bewiesen, was tatsächlich, also zum einen, wie rasant die Entwicklungen sind und zum anderen, was tatsächlich von KI übernommen werden kann. Das kann sicher noch nicht alles übernommen werden, aber nochmal, die Entwicklungen sind so exponentiell, dass ich schlichtweg finde, es wäre naiv anzunehmen, dass es mich oder unsere Funktion nicht auch genauso treffen kann. Ich glaube, dadurch entstehen aber auch andere Jobs, wie du richtig sagst, weil es wird immer an der einen oder anderen Stelle, auch bei uns im steuerberatenden Umfeld, vielleicht dann doch Dinge geben, den Mensch ausmachen. Ich glaube, da wird sich unser Jobprofil einfach ein bisschen anpassen müssen. Also Themen, es kommt immer so dieses berühmt-berüchtigte Bauchgefühl, was man halt vielleicht doch auch, weil du die auch kennt, in der Beratung manchmal ein bisschen braucht, ein bisschen Verhandlungsgeschick, wo du vielleicht sagst, das wird die KI auch nicht so können. Ich glaube auch, wir werden irgendwann an den Punkt kommen, wo wir uns vielleicht selber auch fragen, wie viel wollen wir denn die KI tatsächlich machen lassen? Oder was wollen wir bewusst eben nicht durch die KI machen lassen? Und zwar nicht, weil wir uns selbst irgendwie nicht abschaffen wollen, sondern weil wir uns einfach vielleicht nicht gut damit fühlen. Ich glaube, was aktuell, was aus meiner Sicht noch fehlt, um wirklich die Potenziale von KI zu hebeln, und das würde jetzt auch wieder als mein Wunsch rausgehen an die Politik. Ich glaube, es braucht an der einen oder anderen Stelle natürlich zwingend Regelungen, wie wir mit dem Thema KI umgehen im steuerberatenden Umfeld. Das heißt, wie gehen wir damit um, wenn wir eine Steuerberatung basierend oder mit Unterstützung von KI machen und daraufhin eine rechtliche Würdigung abgeben und die sich nachher als nicht richtig herausstellt. Was passiert dann? Was passiert dann steuerstrafrechtlich? Ja? Ist dann dieser finale Human in the Loop, der eben ganz oben sitzt, ist der dann verantwortlich oder ist in einer gewissen Weise dann trotzdem, wenn die KI eine gewisse Qualität und Güte hat, ist man dann vielleicht trotzdem außen vor und ist entsprechend geschützt, weil deshalb muss man auch sagen, Gleiches habe ich heute, wenn ich meine Mitarbeitenden zu Fortbildungen schicke oder eben nicht zu Fortbildungen schicke. ich gehe immer davon aus, sie machen alles richtig, aber auch da passieren Fehler, ja. Und da haben wir aber gewisse Mechanismen schon, wie wir damit umgehen. Ich glaube, das braucht es dann einfach von Seiten der Politik. Das braucht es auch relativ schnell. Ich glaube, damit wir halt einfach weiter in der Anwendung von KI vorankommen. Ansonsten sage ich immer, wenn ich sehe, und das könnt ihr vielleicht bejahen, wenn ich sehe, was für ein Nachwuchskräftemangel ohnehin auf uns zukommt in der steuerberatenden Welt, dann glaube ich, tun wir gut dran, wirklich KI aktiv für uns zu nutzen. Weil ich glaube, am Ende vom Tag wird es dazu führen, wir werden nicht weniger Arbeit oder wie der Schwabe sagt, Geschäft haben. Ja, wir werden nur mehr haben und werden das schneller und mit der Unterstützung von KI abzuleisten haben. Ich meine, ihr werdet es merken im Beratungsumfeld, die Mandanten, die auf einmal dann schon mit einer vorgefertigten Idee kommen und sagen, guck mal, jetzt sagen sie nur die Hälfte vom Formular, ich habe ja schon die eine Hälfte mit Copilot gemacht. Da kann man dann drüber schmunzeln, kann man sagen, wow, das stimmt doch nicht, aber das ist einfach die Realität und Gleiches merken wir natürlich intern auch. Und der Speed nimmt einfach zu. Ja, während man in der Vergangenheit einfach noch gewartet hat, gesagt hat, ich gebe mich damit zufrieden, innerhalb von 2, 3 Tagen eine Antwort zu bekommen, ist man heute vielleicht schon ein bisschen kürzer gepolt und denkt sich, naja, wenn ich was rausschicke, meine Steuerabteilung oder mein Steuerberater, der kann das doch schnell mit KI machen. Also ich glaube, Tempo wird sich erhöhen. Dadurch wird sich auch das Anforderungsprofil natürlich ändern. Das heißt, dieses Zusammenspiel zwischen Mensch und KI. Und wie gesagt, es wird an der einen oder anderen Stelle sicher auch dazu führen, dass einfach viel, viel weniger Human Resource gebraucht werden wird. Weil aber vielleicht auch nicht mehr da. Ja.
Du hast da gerade einen interessanten Punkt angesprochen, da würde mich deine Meinung brennend interessieren. Stichwort vielleicht auch ja Vorwurf von Straftaten. Ich will jetzt sozusagen nicht irgendwie sagen, dass ihr sowas machen würdet, aber wo gehobelt wird, da fallen ja auch Späne. Ne? Manchmal ist man ja einfach so, dass man, also das kann ich jetzt aus meiner eigenen Praxis auch sagen, dass man was deklariert und dann stellt sich später heraus, okay, da war irgendwas noch unvollständig, hat was gefehlt. Und dann korrigiert man das und momentan ist man ja in Deutschland, hat man ja eine sehr sinnvolle Regelung, dass man das Ganze dann eben als Selbstanzeige abgeben kann und dann von vornherein eigentlich ausgeschlossen ist, dass das eine Straftat sein kann. Also eine äußerst sinnvolle Regelung, die es da aktuell gibt, finde ich zumindest. Und da wird ja jetzt gerade darüber diskutiert, dass die wegfallen soll. Man hat da immer so diese bösen Rolex-Träger und natürlich nicht Mercedes-Fahrer, sondern Porsche-Fahrer im Auge, die da offensichtlich ja, sich irgendwie bereichern würden. Das ist ja so das Bild, was gemalt wird. Aber wenn man mal so dahinter die Kulissen schaut, ist das ja einfach wirklich ein Thema, was, glaube ich, gerade auch so die Konzernwelt deutlich mehr umtreiben sollte, oder? Also das ist ja auch ein Instrument, was für euch irgendwie sehr hilfreich ist, weil einfach ihr ja so viele komplexe steuerliche Fragen da ständig auf dem Tisch habt. Das wäre ja schon ein Problem, wenn die strafbefreiende Selbstanzeige wegfallen würde, oder?
Also es wird auf jeden Fall extrem, extrem, extrem herausfordernd. So möchte ich es mal sagen, ja. Weil wie du richtig sagst, wenn man in einem Unternehmen gearbeitet hat, der weiß, also ich kann es zumindest für uns sagen, wir tun und setzen natürlich alles dran, alles richtig zu machen, ja. Und aufgrund der Größe und genau wie es eben bei euch in der Steuerberatung auch mal passiert, passieren halt manchmal Dinge, ja. Und ich glaube, wir können wirklich reinen Gewissens sagen, dass wir immer, wenn uns sowas auffällt, das auch sofort proaktiv mit dem Finanzamt besprechen, um das richtig zu stellen, ja. Und da wäre natürlich so eine extrem verschärfende Wirkung. Also aus meiner Sicht würde, ich weiß nicht, ob die Finanzverwaltung, wenn sie überhaupt eingebunden ist in die Entscheidung, weiß, was da dann für eine Welle auf sie zukommt, ja. Weil aus meiner Sicht der Kardinalsfehler, der hier gemacht wird, und da richte ich mich gern wieder an die Zuhörenden aus der Politik, so sie denn zuhören, ist, ich habe das Gefühl, wir schaffen hier wieder eine Regelung, in der wir probieren, die 5% schwarzen Schafe zu erwischen, die uns aktuell irgendwie durchgehen, die to be discussed, ob man die nachher dann tatsächlich mit so einer Regelung wirklich kriegt und was es denn wirklich bringt. Und wir bestrafen aber mal wieder die 95%, die es richtig machen oder richtig machen wollen und sorgen damit dann wieder für ein so massives Bürokratiemonster, was es jetzt nicht wirklich besser macht in Deutschland mit unserem Bürokratieabbau. Und das ist das, und das muss ich leider aber auch sagen, die Diskussionen und Unterhaltungen, die ich teilweise mit Politikern habe und Vertretern vom Bundestag und vom Bundesrat, da höre ich ganz, ganz oft als erstes Argument, ja, das kann man doch aber nicht machen, weil der und der dann das so und so nutzt. Und das sind aus meiner Sicht absolute Einzelfälle, die da wieder herangezogen werden. Und man nimmt immer den Sonderfall und den Einzelfall, um irgendwas zu begründen. was man dafür aber für einen Riesenschaden beim redlichen Steuerbürger auslöst. Ich glaube, das lässt man viel zu oft außer Acht. Ja.
Vielleicht mal noch ein Gedanke, wie ich als Steuerberater das lösen würde. Ja, weil du kannst ja die Abschaffung der Selbstanzeige eigentlich nur verfassungskonform umsetzen, wenn du gleichzeitig die Berichtigungspflicht auch wegfallen lässt. Ne? Jetzt gibt es ja die Pflicht, wenn dir ein Fehler auffällt, musst du den berichtigen. Wenn das aber gleichzeitig eine Straftat wäre, würdest du dich ja selbst belasten. Gibt es, glaube ich, gute Argumente in der Literatur, die man findet, dass das eigentlich so dann nicht funktionieren könnte. Das heißt ja, ich als Steuerberater oder viele andere Kollegen würden dann gegebenenfalls den Mandanten auch raten, hey, ja, weiß nicht, lass das lieber in die Verjährung laufen, dann korrigier das jetzt halt nicht, weil du wirst ja auf jeden Fall als Verbrecher sozusagen verfolgt, wenn du das jetzt machst, ja. Und das ist, glaube ich, auch die Kehrseite, die dann ist. Also das würde, ja, so würde das vielleicht auch im Mittelstand oder im Kleinunternehmen laufen. Ja, okay, also hoffen wir mal, dass da vielleicht noch ein Eindenken stattfindet.
Lass uns doch mal nochmal auf die Steuern an sich kommen, insbesondere ja, das Thema vielleicht Mindeststeuer, Gewerbesteuer und dann vielleicht auch nochmal so im internationalen Vergleich, auch im Vergleich zu Deutschland, bevor wir dann abschließend zum Thema, zum Lieblingsthema von Dominik Zölle kommen. Aber lass uns doch mal vielleicht in deinen Kopf blicken, was so das Thema Mindeststeuer, Pillar 2 angeht. Ja, macht es das aus deiner Sicht kompliziert? Ja, braucht man das? Ja, oder ist da vielleicht der Aufwand auch höher als der Effekt, der es am Ende bringen würde, aber was das Thema Bürokratie angeht, Personal und so weiter? Wie ist so in deinem Kopf das Thema Mindeststeuer?
Also für mich bürokratischer Aufwand und zahnloser Tiger, ein bisschen. Ich muss ganz ehrlich sagen, also der Betrag, den wir an Mindeststeuer tatsächlich zahlen, also wenn es überhaupt ein siebenstelliger Betrag ist, dann ist es schon viel.
Vielleicht sag doch mal kurz, was das eigentlich ist für die Zuhörer, die das jetzt noch nicht direkt wissen.
Ja, im Endeffekt, die globale Mindeststeuer zieht drauf ab, weil, so müssen wir sagen, multinationale Konzerne mit einer gewissen Größenordnung an Umsatz auf ein Mindestniveau an Steuern weltweit zu heben. Ja, also im Endeffekt wird geschaut, wie, in welchem Land zahle ich wie viele Steuern, wie hoch ist der Steuersatz da und ist der dann entsprechend der Mindeststeuer unter den 15%. Das heißt, muss ich irgendwie anheben durch eine Besteuerung. Das kann dann entweder lokal in dem jeweiligen Land erfolgen oder eben final ultimativ in Deutschland. So. Und der Aufwand, den man dafür betreiben muss, ist einfach eine unfassbare Transparenz herzustellen, ja, über Zahlen, die in den jeweiligen Ländern natürlich schon liegen, aber dann über einen Mindeststeuerbericht hier in Deutschland natürlich auch. Und der Aufwand, wie du richtig sagst, Fabian, der Aufwand, der ist für so ein Unternehmen wie unseres immens im Hinblick auf das, was rauskommt. Das zieht natürlich mal wieder draus ab, aus der BEPS-Initiative, auf ein, wir unterstellen mal, alle Leute betreiben aktive Steuerarbitrage und verlagern ihre Gewinne. Das kann man sicher, ich meine, wenn man sich überlegt, wo das Ganze herkommt, das kommt aus der Diskussion der ganzen GAFAs. Das sind aber nun mal alles US-Unternehmen. Amerika hat sich rausgenommen aus dem Ganzen, das weiß man. Und deswegen sage ich auch zahnloser Tiger, weil die Staaten, die jetzt noch dabei sind, die probieren halt irgendwie die Fahne hochzuhalten und wollen nicht abkommen von der globalen Mindeststeuer, aber so wirklich was bringen an Steuermehraufkommen, also I doubt it, ja. Und was man vielleicht dazu noch sagen muss, und das hat ein bisschen zum Glück an Schärfe rausgenommen, weil bis vor einem halben, dreiviertel Jahr habe ich immer, analog mit meinem lieben Kollege Andreas Krause von Bosch, der hatte immer so drei Zahlen dabei. Ich hatte dann auch immer drei Zahlen dabei, die ich genannt habe, wenn mich jemand auf die globale Mindeststeuer angesprochen hat. Und zwar war das 1, 3 und 400. Und zwar 1 ist die globale Mindeststeuer, die wir damals prognostiziert wahrscheinlich zahlen werden. 3 ist die Inhouse-Ressource, die ich auf das Thema verwende. Und 400 waren 400 Millionen Drohpotenzial, die aus den USA kamen. Als der Trump nämlich seinerzeit gesagt hat, was ihr da macht, das sehe ich als Benachteiligung von US-Unternehmen und deswegen werde ich euch mit Strafsteuern oder Strafzöllen belegen. Das hat es eigentlich ziemlich eindrucksvoll gezeigt, was für ein Gefahrenpotenzial auch in diesem ganzen Thema lag. Das ist jetzt zum Glück vom Tisch. Aber in Summe, es ist ein Riesenaufwand, Und es kommt zumindest auf uns gesehen sehr, sehr wenig bei rüber, was aber auch bekräftigt, was wir ohnehin schon immer gesagt haben und auch tatsächlich praktizieren, ist nämlich, dass wir keine aktive Steuerarbitrage betreiben. Das heißt, wir zahlen Gewinne da, wo sie laut OECD richtigerweise anlanden, versteuert werden müssen, unabhängig vom Steuersatz. Ja. Und das hat im Endeffekt jetzt dann das Thema auch bewiesen. Man muss dazu sagen, die globale Mindeststeuer, die wir jetzt aktuell unter Pillar 2 noch zahlen, ist aber auch eine, die noch strittig ist, weil da geht es um Nachzahlungen aus vergangenen Prüfungen und TPR-Anpassungen. Also, genau.
Also könnte man sich sparen.
Könnte man sich, ich bin, also wenn mich jemand fragt, ich spreche mich auch immer für die Abschaffung aus. Es gibt ja dann irgendwie unterschiedliche Meinungen. Ich sage auch Abschaffung, weil es für mich wieder sehr, sehr viel Bürokratie mit sehr, sehr wenig Outcome ist. Ja.
Ein weiteres Thema ist ja, was Bürokratie angeht, die Gewerbesteuer. Die kann ja auch sehr komplex werden, kann man vorstellen. Bei Mercedes ist es sehr, sehr komplex, je nachdem, wo die Werke sind, Aufteilung und so weiter und so fort. Da muss man gar nicht so unbedingt immer ins Ausland schielen und auf irgendwelche Mindestbesteuerung. Es kann ja so eine eigentlich eine Steuer, die eigentlich so im Fokus ist in der öffentlichen Diskussion. Man spricht viel über die Umsatzsteuer, man spricht viel vielleicht auch, was natürlich viele betrifft, auf die Einkommensteuer, Lohnsteuer. Aber das Thema Gewerbesteuer wird aus meiner Sicht so ein bisschen unterschätzt. Vielleicht kannst du, wenn wir dich schon mal da haben, auch so mal in deinen Kopf, in deine Tätigkeitsbereiche so einen Einblick geben. Wie kompliziert ist die Gewerbesteuer und vielleicht, auch wenn man das irgendwie abschätzen kann, weiß ich, ob das geht, wie viele Ressourcen arbeiten denn bei euch vielleicht nur für die Gewerbesteuer oder zumindest mal schätzungsweise, wie viel Aufwand bringt denn die Gewerbesteuer?
Also ich muss fairnesshalber sagen, bei uns ist es einigermaßen überschaubar. Also wir sind zum Glück natürlich nicht so betroffen von der Gewerbesteuer, wie es jetzt meine Kollegin vielleicht von der Bahn ist oder von den Energieversorgern, die ja wirklich vierstellige Betriebsstätten haben. Das hält sich bei uns noch die Waage. Nichtsdestotrotz ist es natürlich aber ein Riesenaufwand, den wir aber schon seit Jahren weitestgehend automatisiert haben, zumindest bis zu dem Moment, bis die Bescheide kommen. Ja, da ist es halt nach wie vor sehr, sehr unterschiedlich, was da tatsächlich von den Gemeinden kommt, wobei ich da sagen muss, dass und da natürlich KI und KI-Lösungen schon auch perspektivisch sehr, sehr viel Arbeit abnehmen würden. So dass ich sagen würde, also jetzt aktuell würde ich sagen, wir sind bei Roundabout noch einer FTE, die sich mit dem Thema Gewerbesteuer beschäftigt, was wirklich schon wenig ist. Das ist aber dann rein die Abwicklung hinten raus. Ja. Also die tatsächlich die gewerbesteuerlichen Anpassungen im Rahmen der Deklarationserklärung und so, die erfolgen bei uns aber immer zusammen mit der Körperschaftssteuer. Deswegen kann ich die gar nicht so richtig rausschneiden. Aber alles in allem ist es schon überschaubar, aber es ist natürlich diese Vielfalt hinten raus, also gerade an Steuerbescheiden und dergleichen, das ist tatsächlich eher ein Thema. Wie gesagt, da hilft uns KI jetzt, weil ich glaube, damit kriegt man relativ gute Lösungen hin. Schöner wäre es natürlich gewesen, man würde tatsächlich in Richtung irgendeine Clearingstelle oder was man da immer wieder diskutiert, auch schauen. Was ich nicht verstehe, aber gut, es ist jetzt wieder, das müssen die Gemeindevertreter. Das wird nämlich ganz, ganz oft tatsächlich in den Diskussionen mit der Politik, kommt auch oft die Gewerbesteuer. Kommt immer, oh, kriegt man nicht durch, ja, Föderalismus, die Gemeinden, die machen da nicht mit. Das mag tatsächlich sein. Jetzt im Hinblick auf Vereinfachung und dergleichen, wenn ich mit den Kämmerern der verschiedenen Gemeinden rede, dann höre ich auch da immer wieder die Problematik, wir kriegen kein Personal, wir kriegen keinen richtig Nachwuchs, wir können das Ganze nicht mehr handeln. Ich verstehe nicht, warum die Gemeinden von sich aus nicht in Richtung einer Clearingstelle denken. Also was würden wir im Unternehmenskontext machen? Wir würden sagen, wenn mehrere das gleiche Problem haben, dann gründen wir ein Joint Venture und es kümmert sich drum und macht's für alle. Ja. Aber vielleicht kommt es irgendwann mal, dass zumindest von den großen Städten und Gemeinden, die irgendwann anfangen und sagen, hey, ich habe hier jetzt mal, ich biete an für dich, kleinere Gemeinde, auch die Gewerbesteuerabwicklung zu machen und dann geht es vielleicht in so eine Richtung. Ich glaube, aber nochmal, aktuell durch KI kann man relativ viele Unterschiede, die es da gibt, auch gut verkraften und perspektivisch besser verkraften. Ja.
Und sag mal, bei der Gewerbesteuer ist ja auch die Herausforderung, dass bestimmte Kosten nicht zum Abzug zugelassen werden, weil sie wieder hinzugerechnet werden. Das ist ja bei Kleinunternehmen trifft das gar nicht so stark zu, weil es da auch großzügige Freibeträge gibt. Aber bei euch dürfte das ja schon so sein, dass da auch so eine gewisse Doppelbesteuerung eintritt, oder? Weil du jetzt eben doch Mieten, Lizenzen und so weiter hier und da zahlst, die du dann bei der Gewerbesteuer gar nicht voll zum Abzug bringen kannst, oder? Ist das ein größeres Problem oder ist das mit, also man sich daran gewöhnt und ist eben so.
Ja, genau, das Letzte ist eher, also man hat sich daran gewöhnt. Ich könnte jetzt auch tatsächlich gar nicht sagen, wie hoch der Betrag ist, den wir da doppelt zahlen, wenn du so willst. Man hat sich daran gewöhnt und im Endeffekt, deswegen ist die Gewerbesteuer auch ein so großer Aufwand, möchte ich mal sagen, weil man sich einfach, das ist ein eingeschwungener Zustand, das ist ein eingeschwungener Prozess, der über Jahre schon läuft, der automatisiert läuft, wo man auch solche Daten eben automatisiert bekommt. Da sind schon einige Betriebsprüfungszyklen drüber gelaufen, da hat man dann geschaut, welche Anpassungen muss man machen. Deswegen, es läuft, wenn man sich darauf einigt, auf die Gewerbesteuer zu verzichten. Bei New Work haben wir jetzt auch kein Problem damit, ja. Aber es ist jetzt nichts, was im Vergleich zu den anderen, jetzt nehmen wir gerade wieder Pillar 2, ja, eben anderen Steuerarten oder Deklarationspflichten, die wir so haben, ist es dann jetzt, weil es eben so eingeschwungen ist, schon auch relativ überschaubar. Ja.
Kannst du sagen, wenn du jetzt so eure ganze, sag ich mal, Funktion, also gesamte Steuerabteilungen sehen würdest. Du hast jetzt Pillar 2 Mindeststeuer angesprochen als großen Part. Was ist so praktisch, wenn du das jetzt irgendwie prozentual aufteilen müsstest, muss jetzt nicht genau sein, aber so in etwa, wenn du sagen würdest, okay, ein Fünftel der Mitarbeitenden arbeiten daran, ein Fünftel daran und so weiter und so fort. Was sind so die größten Zeitfresser oder auch Personalfresser praktisch in eurer Steuerabteilung?
Also ich würde sagen, ohne prozentual was ranzuhängen, aber die größten Zeitfresser sind tatsächlich noch die Beschaffung und Aufbereitung von Daten. Also wenn wir jetzt gerade im Hinblick Deklarationserklärung denken, also sei es bei den direkten als auch bei den indirekten Steuern. Ansonsten verwenden wir sehr, sehr viel Zeit drauf, was aber auch richtig ist. Ich sage immer, das eigentliche Brainwork, das heißt tatsächliche Beratung in Projekten, Beratung in Restrukturierungen. Da geht sehr, sehr viel Zeit drauf im positiven Sinne. Und das deckt auch natürlich sehr, sehr viel Arbeit. Das ist VAT, das ist internationale Beratung, das sind Verrechnungspreise, das sind Zölle, das sind aber auch nationale Themen im Bereich Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer. Ja. Aber da möchte ich mal sagen, da ist schon die Hauptzeit geht tatsächlich für die Beratung drauf in Projekten. Ja.
Ja, dann gibt's ja die, du hast ja vorhin gesagt, 60% ist nationales Steuerrecht, 40% internationales.
Andersrum.
Andersrum sogar, okay. Also mehr international als national. Dann dürfte es dir doch vielleicht auch möglich sein, eine Einschätzung zu machen. So, wir sprechen ja hier in unserem Podcast in Deutschland immer von viel Bürokratie und Herausforderungen, ne? Und da könnte man viel rausholen, wenn man da in Deutschland die Unternehmen entlasten würde. Ist es wirklich so schlimm? Du hast ja jetzt auch viele, Steuergesetze oder das Steuerrecht von anderen Ländern hier und da gesehen. Kannst du versuchen, mal so eine Einordnung zu machen? Wo stehen wir denn da in Deutschland? Ist es wirklich so schlimm, wie wir immer alle denken? Oder gibt es ein Land, an dem man sich besonders orientieren könnte, was das vielleicht besonders gut macht? Hast du da irgendeinen Impuls?
Oder schlecht.
Oder schlecht, ja auch.
Genau. Also vielleicht, wie ich zu diesen 60% komme, ist, dass viele, also auch viele Leute des Teams hier sich mit internationalen Themen beschäftigen. Also international ist für mich auch Verrechnungspreise dann auch, ja, weil du im Endeffekt auf beiden Seiten oder Zölle oder so komme ich zu den 60%. Ich würde schon sagen, dass die Deklarationspflichten in Deutschland sind umfassender, beziehungsweise die sind vielleicht, wenn sie der Amtszahl nach nicht umfassender sind, dann scheinen sie mir aber einfach komplexer. Oder andere Länder sind auch schon weiter. Das ist sicher mit gewissen Einschränkungen. Also wenn ich sehe, beispielsweise in den USA, da habe ich das Gefühl, da gibt es durch die ganzen State Taxes noch mehr Deklarationspflichten als bei uns, weil halt eine State Tax Erklärung nach meinem Verständnis schon nochmal ein bisschen detaillierter ist als eine Gewerbesteuer. Auch wenn es so von der Funktion her ein bisschen was ähnliches ist. Aber ich sehe halt auch so Länder in Brasilien, wo alles irgendwie hochautomatisiert läuft, und zwar nicht erst seit ein, zwei Monaten, sondern schon seit 10, 15 Jahren, ja. Also die lachen über unser E-Invoicing, das haben wir doch schon vor 10 Jahren eingeführt. Ich sehe Länder wie China, die sehr, 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 sehr weit vorne sind.
Machst du die Steuererklärung auch über WeChat oder?
Nee, das nicht, aber die komplette Transparenz und die Warte mal, ich weiß, als ich neu in die Rolle kam, habe ich mich mit meiner chinesischen Kollegin über Vorauszahlungen unterhalten. Sie hat erstmal gar nicht verstanden, was ich eigentlich meine und wie dieser Mechanismus funktioniert, weil sie gesagt hat, warum? Am Ende vom Monat übermitteln wir doch die Daten, dann haben wir doch die richtige Steuer. So, und dann, wie ich dann mal rausgefunden habe, dass es tatsächlich, die Daten werden halt übermittelt und dann wird festgesetzt. So, hat eben nichts mit Vorauszahlungen, weil dann wird halt am Ende vom Jahr werden ja die 12 Monate genommen, zusammenaddiert und das ist das, was du gezahlt hast. So, und das ist jetzt sicher China. Ich sehe aber auch Osteuropa. Wo ich immer so den Eindruck habe, dass tatsächlich viele osteuropäische Staaten die Gelder, die sie bekommen haben von der EU, sehr sinnvoll genutzt haben, um eben gleich früh in Automatisierung und Digitalisierung zu investieren, gerade im Steuerumfeld, also das heißt Länder wie Polen und Ungarn, wo wir teilweise mit Reporting-Anforderungen oder beziehungsweise mit Beleganforderungen konfrontiert werden, die einfach schlichtweg irgendwie in Deutschland nicht zu erfüllen wären. Also nach dem Motto, ich will alle Eingangsrechnungen und zwar innerhalb von 48 Stunden, wo du denkst, okay, wow. Es gibt überall Deklarationspflichten, aber ich glaube, wir sind halt in Deutschland an vielerlei Stelle einfach noch zu weit hinten dran. Und wie gesagt, man sieht es an dem Thema Pillar 2. Man muss vielleicht an der einen oder anderen Stelle sich auch einfach mal eingestehen, wenn irgendwas nicht geklappt hat, wenn es gescheitert ist und dann halt vielleicht aufhören, bevor man ein totes Pferd noch weiter reitet. Ja. So, und so habe ich halt das Gefühl, es wird immer mehr. Ja. Dann nehmen wir das Public CDCR, ja, was jetzt dann irgendwie noch kam.
Sag da nochmal
noch was eins zu. Was ist genau, also Public CDCR, ist im Endeffekt, es gibt im Verrechnungspreisumfeld gibt es schon sehr lange das CDCR, was für Country-by-Country Reporting steht. Das heißt, auch wieder eine Offenlegungs- und Reporting-Verpflichtung für große multinationale Unternehmen zu erklären, wo weltweit welche Umsätze und Gewinne generiert werden. Ja, und das Ganze war bisher ein Informationsbericht, der nur den Finanzverwaltungen zugänglich war, der entsprechenden Länder. Jetzt gibt es eben den Ertragssteuerinformationsbericht der EU, der dazu führt, dass nahezu gleiche Angaben, ein bisschen ergänzt noch, aber nahezu gleiche Angaben öffentlich zugänglich gemacht werden und gemacht werden müssen. Was nochmal, es ist sehr, sehr viel deckungsgleich zu dem Bericht, den wir ohnehin schon machen, aber halt nicht alles. Und es ist wieder irgendwas, was man machen muss und wieder was, was man auflegen muss. Und es ist so halt dieses, wenn man dann halt andere Länder sieht, in denen durch elektronischen Datenaustausch schon sehr, sehr viel und automatisiert erfolgt, hat man halt den Eindruck, hier will man immer mehr Transparenz. Und wie machen wir das? Über Deklarationspflichten. In anderen Ländern geht man in Richtung Digitalisierung und zieht sich die Daten halt und hat dann die Transparenz, macht sich seine Gedanken. Ja. Wie gesagt, nochmal, wenn ich in Richtung USA schaue, dann habe ich das Gefühl, da ist es komischerweise, obwohl die großen Tech-Konzerne haben teilweise irgendwie noch schlimmer. Ja.
Könnte man natürlich aber auch kritisch anmerken, also ist das im Sinne des Datenschutzes, dass man dem Staat von sich aus direkt den direkten Zugriff zu seiner Buchhaltung ermöglicht. Also hätte ich jetzt zumindest, wenn ich das so höre, wie das offensichtlich in anderen Ländern läuft, so mit einem Live-Zugriff der Finanzverwaltung auf die Buchhaltung, das fände ich jetzt nicht so prickelnd. Also für mich persönlich auch, ne? Jetzt mal unabhängig von der Arbeit in der Steuerabteilung.
Ich glaube, ich verstehe deinen Punkt und ich will auch nicht, dass meine Daten, die Unternehmensdaten einfach irgendwo rumkreisen, aber das ist aus meiner Sicht genau das Thema, woran viele Sachen scheitern. Datenschutz. Und natürlich bei den Beispielländern, die ich gerade genannt habe, ist das Thema sicher nicht so, wie es bei uns ist. Man muss sich aber halt mal fragen, ob es an der einen oder anderen Stelle, ob es vielleicht dann doch zu hart spielendes Thema, ja, und ob... Nochmal, wenn man mich eben fragt, wo hängt's, dann würde ich das sagen. Und das andere ist, und das ist natürlich nicht in deine Richtung, Christian, weil du gesagt hast, man will bei dir auch nicht, willst du auch nicht, dass drauf geschaut wird, aber ich sage mal, wer nichts zu verbergen hat, der hat auch kein Problem damit, seine Daten herzugeben. Ja, und
ja, Christian.
und ich hätte das zumindest nicht, aber jetzt liegt der Ball wieder bei dir.
Ja.
Nein, nee, nochmal, nee, ich verstehe deinen Punkt und dann muss man drauf schauen, das muss man auch im Hinterkopf haben. Die Frage ist auch, in welchem Turnus, aber wie gesagt, durch das Invoicing haben wir es jetzt in Teilen dann auch schon. Ja, aber nochmal, ich sehe halt viele Länder, Jurisdiktionen, da gehe ich hin, da geht ihr hin, da geht man in Urlaub und da hält man sein Handy hin und zahlt einen Kaffee und bekommt dann im Nachhinein mit, dass in einer Millisekunde die Transaktion bei der Finanzverwaltung gemeldet, geprüft, freigegeben und wieder zurück wurde. So. Und ich meine, woher kommen so Länder wie Brasilien und Mexiko, nach meinem Verständnis wurde es schon sehr, sehr weit ist. Vor allem Brasilien, da war ja der Ansatz auch ein anderer nach meinem Verständnis. Da ging es ein bisschen um die Eindämmung von Drogenhandel und so. Und da ging es auch nicht darum, einfach so gute, schnell die wie soll ich sagen, die Körperschaftsteuererklärung rauszubekommen, ja. Aber es ist nur, was ich halt immer denke, und das vielleicht abschließend dazu, es ist ja technisch möglich, es geht. Andere machen es ja schon. Und irgendwo ran hängt es wohl. Ist es, ja, wahrscheinlich ist es der Datenschutz. Die anderen Länder, die überleben auch. Ich glaube, wichtig ist, dass wenn man halt über so ein Thema spricht, dass man dann schaut, wie einfach vertrauensvoll mit den Daten umgegangen wird und dass da kein Missbrauch betrieben wird von keiner Seite. Ja.
Dominik, was hast du eigentlich am 2. April 2025 gemacht?
Ich habe YouTube geschaut.
Quatsch.
Ich habe YouTube geschaut, wie er so eine Tapete oder seine Tafel hochgehalten hat und habe geschaut, wo wir denn da drauf sind.
Ja, aber das zog dann sicherlich die ein oder andere Nachtschicht nach sich, oder?
Ja,
Also da hat Trump seine Zölle verkündet, ne? Vielleicht nochmal kurz zur Einordnung.
Genau. Und deswegen tatsächlich habe ich das auch bei YouTube angeschaut, wie glaube ich so viele. Habe nebenher mit meinem Zollkollegen auch geschrieben und geschert. Es war ja absehbar. Ja, also es war, als ich es schon zum einen angedeutet hat, dass tatsächlich die Wahl so ausgehen wird oder weit bevor so. Im Herbst, im Jahr davor, dann nachdem er gewählt wurde. Und er hat ja da schon oft dann gesagt, auch vor der Inauguration, okay, ich werde. Und dann war klar, da wird irgendwann irgendwas passieren. So. Was man jetzt im Nachhinein sagen muss, aber es hat für sehr, sehr viel Unruhe und Unsicherheit gesorgt. Ich glaube, was uns am meisten beschäftigt hat, war einfach die Unsicherheit. Ich meine, natürlich ist der Impact, der ist massiv, brauchen wir nicht drüber reden, aber diese Unsicherheit, ja, was denn jetzt? Ja, und das ist auch das, was jetzt immer wieder beschäftigt. Man bekommt ja auch mit, dann ist halt wieder irgendwas, was ihm nicht gefällt, und dann sagt er wieder so, jetzt wieder so und so viel. Ja, und dann, also ich habe auch sehr, sehr viel gelernt in der Zeit. Ich hatte eine sehr, sehr steile Lernkurve, was Zölle angeht, tatsächlich. Und ich glaube, wenn man dem Ganzen für unsere Funktion was Positives abbringen will. Ich hatte es jetzt vorhin eingangs gesagt, ist, dass wir tatsächlich auch wieder zeigen konnten als Steuerabteilung, was für einen Mehrwert wir in einem Unternehmen liefern können, durch unsere Beratung und unsere Einschätzungen. Aber ja, es ist was man jetzt nicht hätte brauchen können. Ich glaube, was viele nicht gesehen haben, also zumindest von außen, es war natürlich einmal dieses Thema Zölle Richtung USA. Aber es ging ja auch im Hintergrund, dann ging ja Zoll- und Handelskriege mit anderen Staaten wie China, Kanada und dergleichen. Das hat natürlich auf einen multinationalen Konzern hat natürlich alles einen Impact. Da ist es nicht nur EU, USA, da werden ja Waren über die ganze Welt geschippert. Und das war schon, also es war tatsächlich spannend. Ich habe auch das erste Mal in meinem Leben dann angefangen, irgendwelche Schiffscontainer live zu verfolgen oder irgendwelche Schiffe, wann sie denn ablegen im Hafen, ob sie noch rechtzeitig ankommen, ja, entsprechend seiner Deadline und so. Also es war sehr, 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 sehr spannend.
Ja. Und wie ist jetzt der Status quo? Also da, es hieß ja dann erst, dass hohe Zölle fällig werden. Dann gab es ja, glaube ich, Unternehmen, die jetzt wiederum Erstattungen bekommen haben. Ist das jetzt, wenn man Autos in die USA exportiert, so, dass man viele Zölle zahlen muss? Oder ist das eigentlich schon wieder vom Tisch?
Es gibt noch die Sektorzölle, also tatsächlich, es gibt unterschiedliche Zölle, es gibt Zölle auf Waren, es gibt dann spezielle Sektorzölle und so gibt es eben für den Automobilsektor Zölle, die 15%, die sind auch seit nahezu einem Jahr, glaube ich, stabil bei den 15%, das, was immer zwischendrin wieder aufkam mit zusätzlichen Zöllen, wenn er so droht, ist ja das, was man dann nicht so richtig weiß, er sagt ja dann einfach immer, ich mache jetzt 25% Zölle auf alles. Dann weiß man jetzt nicht, meint er die normalen Waren oder auch die Sektorzölle, die wieder ausgenommen sind. Das ist immer so ein bisschen Unruhe, die dann entsteht, die man aber gehandelt bekommt. Und dann gab es eben, dann hat er ja nochmal zusätzlich zu diesen Sektorzöllen nochmal Strafzölle festgesetzt. Die wurden dann wieder runtergesetzt. Richtig sagst du, Christian, da gibt es dann Refund-Mechanismen, die man jetzt im Endeffekt in den USA machen kann. Und es kam ja jetzt dann final endlich zu dem Turnberry Agreement, also dem Agreement, was dann in Schottland in Turnberry geschlossen wurde zwischen USA und der EU. Wo man sich eben darauf geeinigt hat, wie man mit dem Thema umgeht. Und jetzt ist die EU ja auch den nächsten Schritt gegangen, im Endeffekt die US-Zölle oder die Zölle auf US-Waren zu senken. entsprechend diesem Agreement, so dass er nicht nochmal zusätzlich nach oben geht, ja. Aber Zölle nach wie vor sind noch in place auf Fahrzeuge und auf die anderen Dinge meines Wissens auch. Ja. Und die, also meine Einschätzung war auch immer, die werden auch nicht weggehen. Ja, also, dass wir da wieder in eine Welt kommen, in der wir gar keine Zölle haben, wäre schön, kann ich mir aber nach den Signalen zumindest jetzt nicht vorstellen.
Ja. Ja, ich hätte noch eine Frage an dich. Du hast ja anfangs das Thema mit der Körperschaftssteuer aufgemacht und da habe ich deinen Punkt natürlich verstanden. Momentan geht es vielen Industrieunternehmen in Deutschland gar nicht so gut. Das heißt, Körperschaftssteuer bringt gerade gar nicht so viel. Und da gibt es auch immer diese Steuerspirale, ne, diese schöne Anzeige. Der große Punkt ist die Umsatzsteuer, dann kommt die Lohnsteuer als zweitgrößter Punkt und dann die Einkommensteuer und dann irgendwann kommt erst die Körperschaftssteuer. Und jetzt ist es ja so, dass ihr auch viele Mitarbeiter beschäftigt. Und dann haben wir ja jetzt auch das Thema mit den Sozialabgaben, die ja bei der Frage, wie teuer wird eigentlich Arbeit belastet, ja eine sehr, sehr große Rolle spielen. Und da ist es ja nach wie vor so, dass da so irgendwie gefühlt kein Ende in Sicht ist, was so die Höhe der Sozialversicherungsabgaben angeht. Nächstes Jahr sollen sie ja weiter steigen durch die Rentenversicherungserhöhung und die Zusatzbeiträge zur Krankenversicherung werden steigen und so weiter. Das ist doch vielleicht, also das wäre jetzt mal so meine These, ist doch vielleicht für so ein Unternehmen, was viele Mitarbeiter beschäftigt in einem Land, ja auch ein problematisches Thema, oder?
Natürlich, meine Personalkosten oder Personalnebenkosten definitiv immer, ja. Das andere ist aber natürlich auch, wie willst du deinen Sozialstaat leisten, wenn du nicht die entsprechenden Abgaben erhebst. Also ich glaube, das ist ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Natürlich, wenn du mich fragen würdest, würde ich sagen, am besten gar keine Steuer, gar keine Sozialabgaben, ja. Aber ich meine, jeder, der Steuern studiert, lernt im ersten Semester die Frage, wofür gibt es denn eigentlich Steuern und Sozialabgaben, ja. Die gibt es eben, um unseren Sozialstaat tatsächlich zu finanzieren, ja. Und ich meine, klar, haben wir vielleicht, und das steht mir nicht zu, das einzuschätzen, bin ich zu weit weg, aber vielleicht in den letzten Jahren oder Jahrzehnten es versäumt, uns entsprechende Polster aufzubauen oder haben vielleicht das Geld an der einen oder anderen Stelle falsch ausgegeben und müssen es jetzt und brauchen vielleicht deswegen höhere Sozialabgaben. Ja, aber wenn ich darauf verzichten könnte, würde ich natürlich auch darauf verzichten. Aber ich glaube, dann funktioniert der Sozialstaat nicht mehr.
Vielleicht, Christian, also du hast noch ein Thema, aber ich würde vielleicht zum Abschluss, wir haben ja ein paar Sachen schon besprochen, ja, Körperschaftssteuer-Aussetzung, ja, da habe ich natürlich Dominik ein bisschen dazu gedrängt, gleich am Anfang, weil wir so ein Vorgespräch hatten. Dann das Thema Mindeststeuer haben wir besprochen. Aber wenn du jetzt mal nochmal in dich gehst und so einen Wunsch hättest, ja, was man ändern sollte im Bereich Steuern, kann auch im Bereich der Zölle sein, in Deutschland. Aber du hättest nur einen Wunsch frei. Was für einer wäre das?
Wäre tatsächlich einer, der gar nicht in Richtung der Steuerart so geht, sondern eher in die Richtung von dem, was Christian gesagt hat, also Stichwort Steuerstrafrecht, beziehungsweise ich bringe es in die Verbindung und ich hatte schon mal gesagt, Anwendung von KI. Ich glaube, wie wir all diese Bürokratieauflagen, die aktuell da sind für Unternehmen, sehr, sehr gut begegnen können, ist, wenn wir ein Rahmen schaffen, der die rechtssichere Anwendung von KI für Unternehmen möglich macht. Weil dann sage ich, dann könnt ihr auch alles haben, wenn ihr mich aber von KI unterstützen lässt. Und ich glaube, da braucht sehr, sehr schnell Regelungen, die Unternehmen eine gewisse Planungssicherheit geben beim Einsatz von KI. Und dann kann ich das auch alles reporten. Dann habe ich da gar kein Problem damit, weil dann die Transparenz, wenn die gebraucht wird, dann ist schön. Aber ich will sie halt automatisiert durch KI erledigen lassen, ohne mit einem Bein dann schon im Gefängnis zu stehen. Also deswegen, ja, würde ich dann in die Richtung gehen. Wenn du mir trotzdem, weil du jetzt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du mir trotzdem irgendwas abluchsen willst.
ich hätte sonst eine Anschlussfrage vielleicht noch, ja, weil du hast es ja auch mir so ein bisschen drohend in die Zukunft geblickt. Ja, und ich vor 2 Wochen hatten wir den Wolfgang Kubicki hier, der hat mir auch schon gesagt, dass ich bald arbeitslos bin. So langsam mache ich mir Sorgen. Nein, Spaß beiseite. Aber gibt es denn so einen konkreten KI-Anwendungsfall, wo du irgendwie sagen kannst, das haben wir machen wir jetzt mit KI und das hat spart uns jetzt so und so viel Zeit? Weil das ist ja immer so der Punkt gerade, ja, dass in vielen Unternehmen jetzt Also alle wissen, dass das wird uns helfen und ganz enorm, aber alle suchen ja gerade so nach diesem Anwendungsfall, wo man wirklich sagt, das ist jetzt messbar, dass die Prozesse verschlankt. Hast du irgendwas Greifbares, was vielleicht die Zuhörer nochmal mitnehmen können oder vielleicht auch als Inspiration für die Steuerkanzleien?
Also mein Lieblingsanwendungsfall, den wir jetzt aktuell bei uns live haben, ist die Vertragsprüfung mit verschiedenen KI-Agenten. Und zwar nicht mit einem, sondern mit einem Netzwerk von Agenten. Also auch das durfte ich erst selber lernen, dass es wenig Sinn macht, da einen kompletten Agenten zu nehmen, der alles macht, sondern ein Agentennetzwerk. Also der erste, der zieht entsprechende Daten aus dem Dokument, der zweite legt sie ab, der dritte prüft, also bei uns ist es ein 50a-Fall, ja, der nächste, der prüft das gegen das Gesetz, der nächste ist gegen das BMF-Schreiben, die stimmen sich dann ab, so. Und es sind tatsächlich Vertragsprüfungen, die früher halt ein Mensch machen musste. Der Mensch ist immer noch, deswegen habe ich vorhin gesagt, Human in the Lead, der ist immer noch der es final freigibt, der draufschaut, das hat die KI gemacht, der aber im Endeffekt alles schon aufbereitet bekommt, ja. Und das ist für mich so einer meiner, wie soll ich sagen, Lieblingsanwendungsfälle, wenn es so jetzt um das Steuerfachliche geht, ja. Bei allem anderen muss ich sagen, ich motiviere mein Team immer so viel wie möglich mit KI zu machen und auch zu probieren, also auch tatsächlich mit den KI-Lösungen entwickeln wir Fachverlage oder Taxi.io oder wie sie alle heißen, was auch von den Big Four teilweise dann zur Verfügung gestellt wird, um sich einfach unterstützen zu lassen, ja, bei KI. Und es muss immer, das sage ich auch immer, es muss nicht immer der Big Bang sein. Das können einfach auch so Kleinigkeiten sein. Das können beispielsweise sein, wie bringe ich denn das, was ich sagen will, ein bisschen einfacher zum Ausdruck, damit sie einfach versteht, der keine Ahnung hat von Steuern beispielsweise, ja. Wie kann ich mich einfach ein bisschen kürzer fassen? Wie kann ich denn irgendwie tatsächlich irgendwelche BMF-Schreiben, die jetzt kommen, verstehen? Oder wenn Gesetzesinitiativen kommen, das einfach in die KI und sagen, so, was heißt denn das für mich? Wo ist denn für mich jetzt der interessante Punkt? Ja, also ich nutze es auch für so Kleinigkeiten, wenn eben tatsächlich BDI-Schreiben kommen oder sowas. Weil ich sage, okay, guck mal, hier, du kennst meine Rolle, du weißt, wer ich bin, was in diesem Dokument ist denn interessant für mich? Ja, und ich glaube, das Wichtige ist immer nur, wir konfrontieren ganz oft die KI damit, wenn sie Fehler macht oder sagen, guck mal, funktioniert noch nicht, weil da ist der und der Fall, den hat die KI nämlich nicht gefunden. Ich sage immer, ich habe ein Beispiel, das ich gerne auf Vorträgen oder bei Keynotes bringe, ist, es gab noch eine Untersuchung, allerdings im medizinischen Sektor, aber ich glaube, das kann man eins zu eins übertragen, von der Stanford University. Die haben 100 Ärzten ein medizinisches Problem gegeben und 73% haben das richtige, sind zur richtigen Diagnose gekommen. Und dann haben sie einer anderen Gruppe von 100 Ärzten KI zur Verfügung gestellt und haben ihnen das gleiche Problem gegeben und die kamen zu 76% zum richtigen Ergebnis. Jetzt kann man sagen, gut, 76% ist jetzt nicht viel, aber immerhin was. Und der Punkt ist aber, die KI allein kam zu 98% zum richtigen Ergebnis. Das heißt, zu 22% wurde die Lösung der KI overruled durch den Menschen. Und ich glaube, genau Gleiches kann bei uns auch passieren, weil wir einfach denken, wir wissen, wie es richtig ist. Aber ganz im Ernst, ich stelle dann immer die Frage, wer von euch, von uns allen, hat glatt 1,0 im Steuerberaterexamen? So. Und der das hat, der darf von mir auch die KI challengen. Und bei allen anderen sage ich, mir inklusive, hinterfragt euch mal selbstkritisch, ob ihr wirklich schlau seid als die KI oder ob wir nicht anerkennen müssen, dass manchmal die KI vielleicht einfach besser ist. Und es ist ein schwieriger Schritt, ich verstehe das, weil man ja immer davon ausgeht, man weiß es. Aber ich glaube, das müssen wir irgendwann akzeptieren.
Ja, das sind doch spannende Schlussworte. Also es war ein inneres Blumenpflücken, Dominik, hat sehr viel Spaß gemacht, ja, mal so ein bisschen reinzuschauen in so einen riesigen Konzern und was die Steuerfunktion, ja, und bei dir natürlich jetzt auch die Zollfunktion wird ja immer wichtiger macht, ja. Also es war mir wirklich eine Freude, war sehr interessant. Wir haben jetzt knapp eine Stunde gesprochen, war trotzdem sehr kurzweilig. Also von mir schon mal vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und dann reiche ich mal das Wort zu Christian. Und das letzte Wort hat natürlich immer unser Gast. Also in diesem Sinne verabschiede ich mich, ja, und sag nochmal vielen Dank.
Ja, genau, Dominik, du hast am Anfang gesagt, du hast auch einen Podcast, bei dem Fabian schon mal zu Gast war. Vielleicht verrätst du uns auch nochmal, wie der heißt, für alle, die sich dafür interessieren. Und ansonsten auch von meiner Seite vielen Dank.
Also zunächst mal vielen Dank an euch, Christian, Fabian. War sehr, sehr interessant und sehr, sehr kurzweilig. Danke für die Einladung. Genau, ich habe mit der Steffi Hensel und dem Stefan Groß einen Podcast zusammen, Text to Be heißt der. Der dreht sich hauptsächlich um das Thema Kultur und Leadership im Steuerumfeld. Das heißt, kein konkurrierender Podcast zu euch. Sehr auch zu empfehlen.
Kultur
auch
haben
die
wir
Folge
hier nicht.
Mit Fang. In Teilen sicher auch. Und wie gesagt, vielen Dank nochmal, dass ich da sein durfte. Es hat jede Menge Spaß gemacht. Und ich hoffe, es hat auch den Zuhörern ein bisschen was gebracht und Freude gebracht. Dankeschön.
Ja, davon gehen wir aus. Dann bis nächste Woche. Ja. Und ja, dir nochmal vielen Dank.
Ciao. Genau, tschüss.
Das war der Seid auch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.